Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Zu Gast ist
der Sportwissenschaftler und Philosoph Gunther Gebauer ist bei uns. Herr Gebauer, ich grüße Sie und alle, die uns hören. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Gebauer, wir wollen die Themen des Tages sortieren. Dazu gehört auch heute Twitter. 1-2% der Menschen in Deutschland nutzen Twitter. Sie gehören zum großen Rest. Warum eigentlich? Oder posten Sie heimlich?
Nein, ich poste nicht heimlich. Das habe ich auch gar nicht nötig. Ich finde, das ist ein bisschen lästig, so ständig in Kontakt mit sehr vielen Menschen zu sein und erreichbar zu sein. Ich bin Philosoph und lebe ein bisschen zurückgezogen.
Das heißt, das ist Ihnen zu kleinteilig und zu schnell und das passt mit dem Philosophieren nicht zusammen?
Naja, Philosophieren kann auch schnell gehen. Das ist nicht der Punkt. Aber diese ständige Erreichbarkeit, diese ständige Präsenz, die man für viele, viele Menschen hat, das ist etwas, was mich etwas beunruhigt.
Das beunruhigt Sie tatsächlich?
Ja, ich habe es ja nicht nötig, mich ständig allen Menschen mitzuteilen. Es ist eher so, dass ich das dann durch Schriften mache oder durch Interviews, so wie jetzt. Jetzt kann ich ja meine Meinung sagen. Aber dass ich jetzt eine große Diskussion führen möchte mit Hunderten von Leuten, das ist jetzt nicht mein Ideal.
Und wenn es um Nachrichten geht, die Schnelligkeit von Nachrichten, wenn Sie schnell mal wissen wollen, wer das oder jenes gesagt hat, dann sind Sie noch so ein geduldiger Mensch?
Gucke ich im Internet nach, also nicht unbedingt bei Twitter, aber das ist ja kein Problem. Es gibt so viele Nachrichtenportale, die einen ständig melden, was in der Welt los ist, dass man das ohne weiteres rausbekommt. Okay, und außerdem bin ich nicht so nah an der Aktualität. Auch da muss ich wieder sagen, die Philosophen leben mit sozusagen einem halben Meter Abstand zur Gegenwart.
Wir werden Sie höchstwahrscheinlich nicht rumkriegen, innerhalb der nächsten Stunde sich dort anzumelden. Aber wir werden gleich darüber sprechen. Es geht natürlich um Elon Musk, der Twitter gekauft hat. Und es geht um Donald Trumps Reaktion darauf. Gunther Gebauer ist heute bei uns. Er ist Sportwissenschaftler, er ist Philosoph und er ist kein großer Fan von Twitter. Aber wer auch kein so großer Fan von Twitter mehr ist, Herr Gebauer, angeblich Donald Trump. Der hat als US-Präsident per Twitter regiert. Ja. Er hat per Twitter beleidigt und gelogen. Nach dem Sturm auf das Kapitol hat Twitter ihn gesperrt. Jetzt, wo Elon Musk Chef ist, könnte Trump zurückkommen. Musk hat das eigentlich schon angekündigt, dass das möglich sein soll. Trump sagt aber jetzt, ich habe gar keine Lust darauf, auf Twitter zurückzukehren. Das kann man ihm eigentlich gar nicht glauben, oder? Das ist ja quasi eine große Machtbasis. Eigentlich fast schon der Ausgangspunkt seiner Präsidentschaft gewesen.
Ja, er wäre ohne Twitter wahrscheinlich nie gewählt worden. Und er ist ja jemand, der auf seine Weise Twitter meisterhaft beherrscht hat, muss man sagen. Und das heißt meisterhaft in dem Sinne, dass er die Vorteile der direkten Kommunikation, die er da gesehen hat in diesem Medium, die Leute direkt anzusprechen, direkt zu beleidigen, direkt gemein zu sein, zu pöbeln und so weiter, dass er das reichlich genutzt hat. Und es sollte mich wundern, dass er darauf verzichten würde.
Das ist höchstwahrscheinlich ein bisschen Inszenierung natürlich auch. Ja. Höchstwahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass sein eigenes soziales Netzwerk Truth Social nicht so gut läuft. Ja. Das ist natürlich höchstwahrscheinlich auch schwer für einen Donald Trump, sich das einzugestehen. Und eine Rückkehr zu Twitter wäre das natürlich. Trotzdem haben wir natürlich seit gestern die Diskussion darüber, ob Trump zurückkommen kann, weil Musk eben sagt, Twitter heißt für mich bisher zu wenig Redefreiheit. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie sich das Netzwerk jetzt mal von außen anschauen? Sie haben es gesagt, Sie lesen da nicht mit, Sie sind da nicht drauf, aber als Philosoph beobachten Sie ja schon auch, wie sich so soziale Medien entwickeln. Wenn Elon Musk sagt, wir brauchen mehr Redefreiheit, weil vieles, was gesagt wird, eben eigentlich der Konsens ist, das ist nicht im Bereich des Sagbaren. Ja. Hat Musk da einen Punkt?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, er will genau das Gegenteil erreichen von dem, was er so sagt. Mehr Redefreiheit, mehr Freiheit überhaupt, Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu sagen. Das kann einerseits positiv sein, aber man kann ja die Meinung sagen. Man darf sie nur nicht in irgendeiner Form, wie gesagt, pöbelnd oder beleidigend und auch mit Falschnachrichten und Ähnlichem von sich geben. Das wird kontrolliert. Das hat ja die Twitter-Führung in den letzten halben Jahren einigermaßen ordentlich hingekriegt, dass da Kontrollen stattgefunden haben, dass Nachrichten nicht durchgelassen wurden und Ähnliches. Der Garten ist sozusagen viel besser geharkt worden als vorher. Und nun will Elon Musk ganz offensichtlich wieder die alten Möglichkeiten einführen. Und ich glaube, Trump will sich einfach ein bisschen bitten lassen. Und wie Sie gesagt haben, er hat sein eigenes Netzwerk, das funktioniert nicht besonders gut. Jetzt will er den roten Teppich haben, dann schreitet er darüber und legt mal wieder so richtig los.
Ist das aus Ihrer Sicht eine mögliche gefährliche Entwicklung? Weil Trump hat ja schon gezeigt, was möglich ist, wie weit man Lügen führen kann.
Ja, das ist ja ganz gefährlich, weil wenn die Nachrichten und die Meinung, die da auf Twitter gepostet werden, nicht kontrolliert werden, wenn jeder alles sagen kann, wenn die letzten Lügen, die letzten Gemeinheiten, die letzten Verleumdungen und so weiter unkontrolliert in den internationalen Raum gehen und sich vermehren und kommentiert werden und dann wieder neue Kinder zeugen ohne Ende, dann ist das ein Raum, der ist ja kein Meinungsraum mehr. Das ist ja im Grunde genommen eine, also wie die Griechen gesagt haben, Skylla und Charybdis, das ist ein Seemonster mehr oder weniger. Und das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr. Bis jetzt ist es gelungen, Twitter einigermaßen zu kultivieren. Und jetzt kommt derjenige, der da die größten Verwüstungen angerichtet hat und wird vermutlich das weitermachen.
Hat das auch Auswirkungen auf uns? Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch hat gestern als Reaktion getwittert, ich freue mich schon, wenn Trump wieder twittert. Die AfD hier sagt ja auch, dass Twitter unter anderem nicht neutral wäre, dass Meinungen unterdrückt werden. Die Diskussion, die in den USA läuft, wird auch bei uns dann wieder ankommen.
Ja, selbstverständlich. Also die AfD ist ja in gewisser Hinsicht auch, ich will nicht sagen gefesselt worden, aber sie ist resoniert worden. Sie muss sich zurückhalten. Sie ist ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz. Das ist schon eine ziemliche Kanone, würde ich mal sagen. Da müssen sie schon ziemlich aufpassen, dass ihnen nicht alle möglichen Zugänge gesperrt werden. Und sie haben auch schon Mühe, ihre Leute im Bundestag unterzubringen. Also es ist immer noch nicht gelungen, einen Vizepräsidenten des Bundestages von ihnen durchzuwählen. Also da gibt's viele Hemmnisse und natürlich hat diese Partei sehr große Lust darauf, dass sie jetzt endlich mal diese Fesseln los wird.
Herr Gebauer, der selbsternannte NSU, der hat 10 Menschen ermorden können, ohne dass deutsche Sicherheitsbehörden sie gestoppt hätten. Die Frage seit 11 Jahren ist, was haben deutsche Sicherheitsbehörden gewusst? Es gibt Akten dazu, es gibt Ermittlungen dazu, zum Beispiel in Hessen, die sogenannten NSU-Akten des hessischen Verfassungsschutzes. Die sind aber eigentlich noch für 30 Jahre gesperrt. Ich sage eigentlich, weil ein Team um den Moderator und Journalisten Jan Böhmermann jetzt diesen Bericht veröffentlicht hat, zusammen mit dem Internetportal Frag den Staat. Jan-Peter Bartels hat die Inhalte.
173 Seiten sind es, die das ZDF-Magazin Royal öffentlich gemacht hat. Das Urteil der Journalisten über den hessischen Verfassungsschutz, man bekomme ein mehr als zweifelhaftes Bild von dessen Arbeit. Die Behörde habe viele Infos gesammelt, diese aber kaum miteinander verbunden oder analysiert. Außerdem sei sie Hinweisen auf Waffen- und Sprengstoffbesitz von Rechtsextremen nicht nachgegangen. Über den NSU selbst allerdings finde sich in den Akten wenig. Bei den sogenannten NSU-Akten handelt es sich um 2 Berichte des hessischen Verfassungsschutzes über die eigene Arbeit in Sachen Rechtsextremismus. Beauftragt hatte sie 2012 der damalige Innenminister Boris Rhein, jetziger Ministerpräsident von Hessen. Er wollte wissen, was der Verfassungsschutz von 1992 bis 2012 über Rechtsextremismus zusammengetragen hat und über das NSU-Trio. Obwohl Verschlusssache, konnten Politiker die Akten in Untersuchungsausschüssen unter Auflagen einsehen. Das Fazit dabei weitgehend ähnlich wie das von Magazin Royal.
Herr Gebauer, es sind ja in letzter Zeit schon einige Berichte über diese Akten veröffentlicht worden. Man konnte ahnen, dass da so wenig drinstehen würde. Jetzt hat man es schwarz auf weiß und es ist trotzdem deprimierend.
Ja, das ist ja diese ganze Affäre um die NSU-Angelegenheiten, dass offenbar nicht genügend systematisiert wurde, nicht Verbindung hergestellt wurde. Hinzu kommt, wir haben so viel Verfassungsschutzämter in Deutschland, wie wir Bundesländer haben, plus dem Kölner Hauptsitz des Bundesverfassungsschutzes. Das heißt, da sind viel zu viele Köche, die diesen Brei herumrühren und wir wissen gar nicht, welche Qualität das hat. Also von Thüringen hat man das gewusst, das ist desaströs gewesen mit dem Chef dort. Der ist dann abgelöst worden, kamen solche Nachrichten. Also immer, wenn man etwas hört darüber, über die Landesverfassungsschutzämter, sind das ziemlich grauenhafte Sachen.
Ist es dann richtig, dass jemand jetzt sagt, ich gebe diese Akten, die eigentlich unter Verschluss sein sollen, ich gebe sie an Jan Böhmermann, ich gebe sie an ein Team von Journalisten?
Ja, das ist ja so etwas wie Whistleblowing. Und das ist ja eigentlich etwas, was man in USA straflos machen kann, bei uns noch nicht ganz. Aber es ist ja vernünftig, wenn man den schweren Verdacht hat, dass hier ein Staatsversagen dieser Hinsicht oder Landesschutzversagen vorliegt, dass man das dann öffentlich macht, damit ein Untersuchungsausschuss die Sachen sich genauer anschauen kann. Das kann man positiv finden. Ob da wirklich sehr viel herauskommt noch, das weiß ich nicht. Ich habe ja noch nicht die Akten eingesehen. Ich kann mich nur darauf verlassen, auf das, was ich über Böhmermanns Recherche gehört habe. Das ist also dann sehr weit entfernt von allen Möglichkeiten, das zu beurteilen. Also bin ich sehr vorsichtig. Aber wenn da was dran ist, dass der Verfassungsschutz in Hessen nicht in der Lage war, die Dinge zusammenzukriegen, und da sind auch sehr merkwürdige Dinge passiert, das ist ja auch bekannt geworden, gibt es auch Kriminalromane darüber, die so realistisch geschrieben sind, dass man den Eindruck hat, das hat sich wirklich so abgespielt. Wenn das so ist, dann muss das ja natürlich genauer untersucht werden und kann nicht unter Verschluss bleiben.
Das hier ist das Fazit, das Jan Böhmermann gestern in seiner Sendung geschlossen hat, gezogen hat.
Der hessische Verfassungsschutz weiß also selber nicht, was der hessische Verfassungsschutz wusste, weil er Akten sichten müsste, die er nicht mehr finden kann. Und wenn der hessische Verfassungsschutz nicht weiß, was er nicht gewusst und nicht gemacht hat, dann soll das auch niemand sonst erfahren. Meine Damen und Herren, könnte es sein, dass die geheimen NSU-Akten deshalb geheim sind, weil da unterm Strich drinsteht, dass der hessische Verfassungsschutz, ich sag's mal in Jugendsprache, in Sachen NSU derbe lost war? Und viel dazugelernt hat der Verfassungsschutz in Hessen seit dem NSU offenbar auch nicht.
Das ist ja die zweite Frage. Also die erste, die er da stellt, ist, warum wurden diese Akten, warum sollen diese Akten eigentlich 30 Jahre lang nicht an die Öffentlichkeit? Und haben wir irgendwas daraus gelernt?
Das ist natürlich klar, dass solche Frage auch beantwortet werden muss. Das kann man nicht beantworten, wenn man das alles unter Verschluss hält. Die ganze NSU-Affäre ist ja so schwierig, weil der Erkenntnisstand auch der Öffentlichkeit so minimal ist. Da sind so viele Dinge ungeklärt geblieben, so viele Fragen nicht beantwortet worden. Also gerade von Seiten des Staates, von Seiten des Verfassungsschutzes gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Ich hatte Thüringen erwähnt, man kann auch sagen Köln. Da gab es ja auch Morde, die nicht definitiv aufgeklärt sind. Also da ist immer noch ein Grauschleier darüber und ich finde, das ist eigentlich nicht akzeptabel.
Gunter Gebauer heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Bei uns ist Gunter Gebauer, er ist Sportwissenschaftler und Philosoph. Herr Gebauer, der WM-Gastgeber Katar, der hat nach kritischen Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser den deutschen Botschafter einbestellt. Faeser hat das hier gesagt.
Für uns als Bundesregierung ist das eine total schwierige Vergabe, weil wir finden, dass Sportgroßereignisse an Kriterien geknüpft gehören. Nämlich an die Einhaltung der Menschenrechte, an Nachhaltigkeitsprinzipien. Es gibt Kriterien, an denen sich gehalten werden muss und dann wäre es besser, dass es nicht in solche Staaten vergeben wird.
Katar sagt, wir verurteilen das aufs Schärfste, auch angesichts unserer ausgezeichneten Beziehungen, die wir eigentlich haben. Was Faeser da gesagt hat, das ist schon ein ziemlicher Tritt vor den Bug, 3 Wochen bevor die WM losgeht.
Ja, es stimmt aber alles, was sie gesagt hat. Also ich kann das deswegen auch sagen, weil sie im Ministerium ein Hearing veranstaltet hat vor einem Monat oder anderthalb Monaten, da war ich auch dabei. Und da waren einige Spezialisten die gesprochen haben zu Sport, Großveranstaltungen und Politik. Und da war natürlich insbesondere Katar das Thema und es wurde sehr scharf kritisiert. Nur war da aber niemand im Raum, der das aufgenommen hat und verbreitet hat. Also wenn sowas dann zum Beispiel über die Deutsche Welle verbreitet worden wäre, dann hätte das passieren können, was mir vor einigen Jahren passiert ist, dass dann eine renommierte Anwaltskanzlei einen dazu zwingt, einen Rückzieher zu machen und das zurückzuziehen.
Das ist ja quasi soweit jetzt bei der Innenministerin noch nicht. Die ist auch für den Sport zuständig, deswegen hat sie sich zu Katar geäußert. Sie fährt aber jetzt nach Katar, um sich dort vor der WM über die Menschenrechtslage zu informieren. Mit dieser Aussage im Gepäck. Was soll sie denn da jetzt am besten in Katar machen? Weil sie wird höchstwahrscheinlich nicht auf große Begeisterung stoßen.
Nein, das wird sie natürlich nicht. Sie wird auch nichts verändern können. Man muss sagen, die Kritik an der Vergabe an Katar, dann insbesondere die Lage der sogenannten Gastarbeiter dort, war sehr breit gestreut und ist international sehr, sehr weit geteilt worden. Das sind alle möglichen zivilisierten Länder, die Leute hatten, die da zugestimmt haben in die Kritik. Und tatsächlich hat das gewirkt, soweit ich gehört habe, wird von politischen Beobachtern, die auch die Möglichkeit haben, das genauer zu festzustellen, gesagt, dass die Lage der Arbeiter dort sich verbessert hat. Und zwar substanziell, dass jetzt nicht mehr dieses Kafala-System so lupenrein wie vorher durchgeführt wurde, was ja fast so etwas wie moderne Sklaverei. Ja, war das zweifellos. Muss man sagen, das ist ein kompliziertes Thema, weil die Leute, die da hinkommen, sind aus den ärmsten Ländern der Welt. Die sind muslimische Länder, insofern können sie da auch dann ohne weiteres leben, was die Religion angeht jedenfalls und Ausübung ihrer Lebensform. Das sind Länder wie Nepal beispielsweise und die kommen aus den ärmsten Familien Nepals, verdienen Geld für die Familie und das schicken sie zurück. Allerdings es ist ihnen nicht freigestellt, so viel Geld zurückzuschicken, wie sie verdient haben, denn sie müssen erstmal das Geld kriegen und da gibt es dann Probleme und so weiter. Also die Katari, die diese Leute geholt haben und angestellt haben und so weiter, behandeln die wirklich sehr schlecht. Aber diese schlechte Behandlung ist offenbar in letzter Zeit etwas besser geworden.
Man muss natürlich
fragen, ob das schon reicht.
Und man kann sich auch noch dazu fragen, was eigentlich passiert, wenn die WM dann wieder vorbei ist. Auch dann wird weiter in Katar gebaut werden. Höchstwahrscheinlich wird es auch da darum gehen, neue Rekorde aufzustellen bei verschiedenen Gebäuden. Und wer stellt denn sicher, dass danach tatsächlich diese Veränderungen dauerhaft bleiben?
Das ist überhaupt nicht sichergestellt. Nun muss man sagen, die Staatsführung in Katar ist nicht von einer solchen Brutalität wie in den Nachbarländern. Das darf man nicht in einen Topf werfen. Also Saudi-Arabien ist deutlich schlimmer. Man kann die Hoffnung haben, dass in Katar ein Emir mit seiner Scheicha regiert, der auch maßvoll versucht, die Dinge jetzt weiterzutreiben. Ob das der Fall sein wird, das wissen wir nicht.
Da regiert auch übrigens, verzeihen Sie, wenn ich Sie da unterbreche, Herr Geber, da regiert auch ein Emir, wo vor kurzem die deutsche Bundesregierung angeklingelt hat und darum bittet, dass wir sehr bald sehr viel Gas von Katar bekommen sollen. Das hat auch eine große politische Komponente. Ja. Inwieweit sich da ein Regierungsmitglied wie Nancy Faeser jetzt hinstellt und so offen Kritik äußert.
Ja, aber das ist ihr gutes Recht. Und das ist auch ganz richtig, dass sie das macht. Das kann nicht sein, dass weil der Bundeswirtschaftsminister da angeklingelt hat und um Flüssiggas gebeten hat, was man verstehen kann, das ist bitter und ausgerechnet ein Grüner, das ist dem sicher extrem schwer gefallen, dass deswegen die Kritik an dem Emirat und an dem Emir speziell aufhören sollte. Das geht nicht.
Ich finde, spricht ja auch für Faeser, dass sie trotz allem offen ist. Die Frage ist eben nur, ob die Kataris sich das merken werden.
Das können Sie sich ja merken. Das wird ja jetzt nicht so sein, dass weil Frau Faeser Kritik geübt hat, dass deswegen ein paar Flüssiggasterminals weniger beladen werden. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Die Kataris sind diese Kritik ja auch gewohnt. Sie kommt ja auch von anderen Seiten und seit Jahren.
Ja, nun muss man sagen, der Emir versucht, soweit ich es mitbekommen habe, ich bin dort gewesen, habe mir das genau angeguckt, jetzt nicht auf Kosten des Emirs, sondern auf Kosten der Freien Universität, haben wir Kolloquium veranstaltet, dass dort ernsthafte Anstrengungen gemacht werden, zum Beispiel für die Gastarbeiter kostenlose Gesundheitsfürsorge zu treffen. Die werden kostenlos behandelt. Also auch ich bin mit Taxifahrern ins Gespräch gekommen und Ähnlichem. Das sind auch alles Leute, das waren dann Palästinenser, die sehr arm waren. Die sagten, ja, uns geht's hier eigentlich ganz gut. Wenn wir eine Krankheit haben, dann werden wir im Hospital kostenlos behandelt und so weiter. Also es gibt alles Mögliche dort. Es ist ein bisschen schwierig, ein genaues Urteil zu fällen. Ich glaube, auf eins kann man sich aber festlegen. Es war ein gewaltiger Fehler von der FIFA, diese Großveranstaltung nach Katar zu geben.
Das würde Nancy Faeser auch sofort unterschreiben. Ja. Sie hat auch noch gesagt, ich zitiere mal, ehrlich gesagt hat man natürlich mehr Lust auf Fußball-Weltmeisterschaft, wenn sie im Sommer stattfindet und zu Abendzeiten. Sie will von ihrer Reise jetzt auch abhängig machen, ob sie sich WM-Spiele anschaut. Mhm. Es gibt ja, seit es diese WM gibt, seit die Vergabe klar ist, auch die Diskussion darüber, ob man sie nicht boykottieren sollte.
Ja, aber das ist denn ein privater Boykott, der nützt ja überhaupt nicht. Das ist denn so, ich bestrafe mich, ich hätte gerne heute das Deutschlandspiel gesehen, aber ich sehe es nicht, weil ich jetzt auf der Seite der Gastarbeiter stehe und irgendwie. Das ist es ja nicht. Man muss dann politisch handeln und dafür sorgen, dass so etwas nie wieder vorkommt.
Aber kann nicht jeder einzeln politisch handeln und sagen, ich schaue nicht zu, die Einschaltquoten sind geringer?
Das wird ja nicht passieren. Und außerdem würde das den Emir überhaupt nicht stören. Das Ding ist finanziert und er wird sein Ziel erreichen, Katar auf der Landkarte der Politik ganz deutlich in Rot anstreichen zu lassen. Er liegt ja zwischen Saudi-Arabien, die ihm relativ feindlich gesonnen sind, und dem Iran, der ihm noch feindlicher gesonnen ist. Und das ist so eine ganz kleine Landspitze, die Mühe hat, überhaupt wahrgenommen zu werden. Allerdings ist sie immens reich und daher nutzt sie ihren Reichtum, um mit kulturellen und sportlichen Großveranstaltungen auf sich aufmerksam zu machen.
Immens reich und immens einflussreich. Gunter Gebauer über Katar und die WM hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Bei uns ist Gunter Gebauer und wir möchten mit dem Sportwissenschaftler und Philosophen auch ein bisschen die Woche rekapitulieren. Und dazu gehört, Herr Gebauer, die Rede von Frank-Walter Steinmeier gestern. Das sollte eine Grundsatzrede sein. Und im Endeffekt ist das ja das, was ein Bundespräsident kann, durch Reden so eine Art Lagerfeuer der Nation, so eine Art Kaminfeuer sein, wo alle zusammenkommen können, wo das Land Orientierung finden kann rund um diese Krise, in der wir sind, rund um den russischen Krieg in der Ukraine. Das hier hat Frank-Walter Steinmeier gesagt.
Die Friedensdividende ist aufgezehrt und es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind. Um in dieser Zeit zu bestehen, können wir auf die Kraft und Stärke bauen, die wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben. Und helfen werden uns Erfahrungen, die wir bei der Überwindung anderer schwerer Krisen gemacht haben.
War diese Rede gestern so ein Kaminfeuer für das Land?
Ich glaube eigentlich nicht so richtig. Also das ist auch nicht das, was Steinmeier besonders gut kann. Also der reißt nicht mit beim Reden. Das hat man auch bei dem Ausschnitt eben gehört. Da macht er an der falschen Stelle eine Pause und dann verpufft eigentlich so der Effekt. Ist kein Aufrüttler, da ist keiner, der vereinigen kann, der Kraft ausstrahlt und so. Ich sage das als jemand, der sehr viel Sympathien für Steinmeier hat. Ich finde persönlich ist das ein sehr, sehr freundlicher und angenehmer Mensch, der auch gute Politik gemacht hat zwischendurch dann mit Schröder und auch dann auch mit der Bundeskanzlerin in ein Fahrwasser geraten ist mit Nord Stream 2. Das wusste man noch nicht so genau, was da alles werden könnte. Das hat sich als total falsch herausgestellt. Jetzt soll er öffentlich Abbitte tun und man wartet darauf, dass er jetzt sich entschuldigt. Ich finde, so weit muss man auch nicht gehen.
Ja,
die ganze Rede war
Fall.
Ja so angelegt, dass das im Grunde genommen darauf hindeutet, so jetzt sind wir in der Lage, da sind wir und haben wir uns auch reingebracht, jetzt müssen wir damit fertig werden.
Wobei man natürlich sagen muss, wenn er sagt, die Friedensdividende ist aufgebraucht, aus ukrainischer Sicht war die spätestens 2014 aufgebraucht mit der Annexion der Krim durch Russland. Seitdem gibt es dort Krieg und wir haben trotzdem weiter das Gas aus Russland uns holen lassen.
Ja, das ist wahr. Aber es gab insgesamt, das ist ja nicht nur Deutschland gewesen, insgesamt in Westeuropa und in den USA und so weiter keine Reaktion, die jetzt ein Containment, ein Eindämmen der Russen gefordert hätte. Das war im Gegenteil. Man hat versucht, das zu reparieren und irgendwie mit Normandie-Format irgendwie Möglichkeiten zu finden, so einen halbwegs hingebastelten Frieden hinzubekommen, der natürlich nicht viel getaucht hat. Und der sich dann als fatal erwiesen hat. Aber im Nachhinein sind wir dann natürlich viel, viel klüger als vorher.
Das ist man im Nachhinein immer. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zur Steinmeier-Rede gestern. Sie sagen, das hat Sie nicht so richtig überzeugt. Ich würde mal eine andere Argumentationslinie aufbauen. Das war quasi ein, wir schaffen das im steinmeierischen Sinne. Da ging es schon darum, dass wir im Endeffekt uns auf das besinnen können, was wir haben, dass wir nicht so alleine dastehen, wie wir denken. Und es ist immerhin eine Rede, die zum Beispiel der Bundeskanzler Olaf Scholz noch nicht gehalten hat.
Ja, der kann das ja vielleicht noch weniger. Und es ist auch nicht so ganz das, was sein Amt verlangt. Bei Steinmeier, da haben Sie ja vollkommen recht, da erwartet man dann eine Ruckrede, habe ich überall gelesen, hat man erwartet oder ähnliches, wo man da eine Orientierung bekommt. Aber das zu können, muss man dann auch ein mitreißender Redner sein und die Leute einfach auch antreiben, emotional und auf die eigenen Gedanken hin zu ordnen und alles. Das hat Steinmeier noch nie so richtig hingekriegt. Das war auch gestern wieder so. Die Dinge, die er gesagt hat, waren ja alle sehr vernünftig. Und das kann man auch alles unterschreiben. Und das ist vernünftig, dass man solche Worte wählt, die er gewählt hat. Er ist eben ein bedächtigerer Mann. Er ist nicht ein Churchill, der Blut, Schweiß und Tränen und ähnliches versprechen kann und das zur Beglückung der Nationen sagt. Es ist auch keiner, der jetzt die ganze Vergangenheit aufrollt, wie es schon mal geschehen ist mit der Nazi-Vergangenheit und ähnliches. Aber ich glaube, die Erwartungen waren einfach etwas zu hoch. Deswegen war das nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen möchte, das war irgendwie eine ganz flaue Rede. Das wäre auch wieder sehr ungerecht. Aber im Rahmen des Möglichen von Herrn Steinmeier war das eine gute Rede.
Immerhin hat er ja auch eine Zeitperspektive gegeben. Ja. 10 bis 15 Jahre, dass man sozusagen schauen kann, wenn wir dann irgendwann zurückblicken, dass wir das vielleicht als Gesellschaft geschafft haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch sehr ehrlich und sehr ernüchternd gewesen. Das muss man ihm vielleicht auch noch zugute halten.
Ja, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er auch ein bisschen unsere Ressourcen stärker angesprochen hätte. Unsere moralischen Ressourcen, die Gemeinschaftsressourcen und ähnliches. Da gibt es ja eine ganze Menge, was sich entwickelt hat, was wir vorher so gar nicht ganz erwartet haben. Die Geschlossenheit der Antwort, die Entschlossenheit und ähnliches. Hätte mir ein paar positive Aspekte auch gewünscht.
Im Gegenteil hat er ja eigentlich sogar gesagt, wer jetzt in diesem Moment sagt, ich möchte mich da wegducken, gucken. Und da muss man auch sagen, es gibt auch viele Menschen in Deutschland, die sagen, das ist nicht unser Krieg, wir müssen uns da raushalten. Er hat gesagt, das ist falsch und das wäre tatsächlich auch eine Position, die er überhaupt nicht teilen könnte. Da habe ich mich gefragt, wenn er ein Kaminfeuer anlegen will, ich bleibe jetzt mal bei diesem Kaminfeuer, ja, ja. Für die ganze Nation, ist es dann richtig, sich so klar zu positionieren und zu sagen, wer das nicht verstehen kann, was Deutschland hier macht, der liegt einfach grundlegend falsch?
Ja, insofern, als nur diejenigen zum Kaminfeuer eingeladen sind, die diese Auffassung teilen. Und das ist ja eigentlich auch ganz richtig. Also das muss man schon dann der Meinung sein, dass das, was dort geschieht, an Hilfen aus Deutschland, einmal humanitär, dann allerdings auch mit Rüstungsgütern und Ähnlichem, dass das in Ordnung ist. Weil man der Meinung ist, dass man darf auf keinen Fall was gegen die Russen machen und muss versuchen, wieder auf den Schoß von Putin zu klettern oder Ähnliches. Die sollten da nicht zum Kaminfeuer kommen. Die sind nicht eingeladen.
Herr Gebauer, wir haben ein Wochenende, an dem es eine große Entscheidung geben wird, eine große politische Entscheidung, aber weit weg von uns in Brasilien. Die Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen Präsident Bolsonaro und seinem Herausforderer Lula. Die Umfragen sehen beide sehr eng zusammen. Wagen Sie eine Prognose?
Ja, Lula hat einige Vorteile. Das kann er ausnutzen. Er muss seine Wähler mobilisieren. Das ist ganz, ganz wichtig für ihn. Er ist sehr beliebt gewesen, die Beliebtheit hat sehr gelitten, darunter, dass er unter Korruptionsverdacht ins Gefängnis gekommen ist. Und der Korruptionsverdacht ist nie wirklich erhärtet worden. Das ist möglich, dass das passiert ist, möglicherweise aber auch nicht besonders. Und sein Gegenspieler, sein Kontrahent Bolsonaro ist ein, kann man einfach sagen, ein Rechtsradikaler, der also als erstes mal die Waffengesetze gelockert hat, dann verhindert hat, dass es eine vernünftige Corona-Bekämpfung gab, der die Unterstützung von evangelikalen Sekten bekommen hat. Die sind sehr, sehr aggressiv in Brasilien. Die Universitäten beschnitten hat, und zwar heftig, vor allen Dingen die Geisteswissenschaften. Das ist eigentlich immer dasselbe, was so Rechtsradikale machen. Und den Regenwald abgeholzt. Das hat er wieder rückgängig gemacht. Also da war es große Pflanzprogramme und auch die Abholzungen sind sehr stark reduziert worden. Und der Lula und seine Nachfolgerin Dilma Rousseff, das ist alles wieder zugunsten der Agrarlobby aufgegeben worden und heftig Holz geschlagen worden und Soja-Plantagen angelegt worden und Ähnliches.
Seine Fans sagen, er hat uns die Freiheit zurückgebracht, endlich wieder sagen zu können, was wir wollen. Er hat die Wirtschaft wieder gestärkt und man muss ja tatsächlich sagen, der Ausgang dieser Wahl ist dermaßen knapp. Das ist ein gespaltenes Land, Brasilien.
Ja, das ist sehr gespalten. Und das ist natürlich auch gespalten zum großen Teil in Reich und Arm. Das ist jetzt auch eine Spaltung, die nicht exakt das Elektorat von Bolsonaro und Lula angibt, aber das überlappt sich weitgehend, muss man sagen. Lula war die Hoffnung von den mittleren Schichten und unteren Schichten. Vor allem die untere Mittelklasse ist unter Lula in seiner ersten Amtsperiode tatsächlich so, hat sich so weit entwickeln können, dass die teilweise Wohneigentum gekauft haben und Ähnliches, dass es denen ganz gut ging, dass auch die Kinder in ordentliche Schulen kamen, dass das Land einigermaßen befriedet wurde. Das ist dann alles von Bolsonaro wieder weggespült worden.
Lula hat ja den ersten Wahlgang gewonnen, relativ knapp 48%, ja. Bolsonaro 43. Es gibt mittlerweile Anzeichen, dass einige der ausgeschiedenen Kandidaten sagen, stimmt lieber für Lula. Es gibt Anzeichen dafür, dass Lula gewinnen könnte. Auf der anderen Seite gibt es aber auch schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, Anzeichen dafür, dass Bolsonaro einfach wie Trump sagen könnte, nein, er hat nicht gewonnen. Was passiert dann?
Das ist eine ganz schwere Drohung, die über Brasilien liegt. Und das ist sogar sehr realistisch. Das ist jetzt nicht irgendein Flitz von Kommentatoren oder so etwas. Das kann man von Bolsonaro erwarten, dass wenn er knapp verliert, er einfach leugnet, dass er verloren hat und sein Amt nicht räumt. Und seine Gegner werden das nicht ohne weiteres hinnehmen. Also es kann, ich will jetzt nicht sagen, dass es einen Bürgerkrieg geben wird. Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber es kann zu ganz großen inneren Spannungen in Brasilien kommen. Das ist ein wildes Land. Das ist ja kein Land, das ganz ruhig und friedlich ist. Ist es auch, und ein sehr freundliches Land, aber eben auch mit den Möglichkeiten, gerade wo Waffen so weit verbreitet sind und wo es auch sehr viel Verbrechen gibt, ist ja nicht durch von Bolsonaro nicht eingedämmt worden, wo es immer vorsehen musste.
Ein unglaublich vielschichtiges Land, Sie haben es gerade schon angedeutet. Jetzt kann man aber natürlich auch sagen, das ist eine große Wirtschaftsnation mit einer der treibenden Kräfte in Südamerika, trotzdem natürlich relativ weit weg in unserem Alltag hier. Sie haben gesagt, das ist ein Thema, was wir unbedingt besprechen sollen. Warum interessieren Sie sich so dafür?
Ach, ich war einige Male in Brasilien. Ich habe viele Freunde dort. Ich habe da Vorträge gehalten und fand die Brasilianer, die ich kennengelernt habe, immer unglaublich herzlich und freundlich. Das sagt Ihnen eigentlich jeder, der aus Brasilien zurückkommt. So wunderbar aufgenommen und schöne Gespräche und gemeinsame Essen und Ausflüge und ähnliches. Auch an der Universität hatte sich sehr gut entwickelt unter Lula, muss man sagen. Es gab sehr, sehr gute staatliche Universitäten. Die privaten waren immer gut, sind aber auch sehr teuer. Aber das öffentliche Bildungswesen war sehr ordentlich geworden. Es gibt große Kulturvereinigungen, die wunderbare Veranstaltungen machen. Es gibt Kunstausstellungen in São Paulo, die berühmteste von ganz Südamerika. Es gibt viele Unterstützung. Es gab viel Unterstützung für Künstler, für Doktoranden, die ins Ausland geschickt wurden. Alles Sachen, die fand ich einfach großartig, muss ich sagen. Und dann die Neugier und die Kultur der Brasilianer, die ich kennengelernt habe, ist einfach was sehr Schönes. Die Bewegungsformen, die tänzerischen Elemente, die es gibt, die Ausdrucksformen und so weiter. Es ist schon ein sehr, sehr schönes Land, muss ich sagen.
Und trotzdem ein Land mit einer Idylle, unter der es ja offensichtlich massiv brodelt, mit eklatanter Armut, mit eklatanter Gewalt. Haben Sie das auch gesehen auf Ihren
Ja, Reisen? Sicher, natürlich. Also von Idylle kann gar nicht die Rede sein. Also das erste Mal, als ich in Rio de Janeiro war, war ich unter die Fittiche von einem Freund begleitet worden in einem Armee-Jeep. Sein Vater war General, darf man vielleicht dazu sagen. Und wir wurden von einer Straßenpolizei angehalten. Die wollten uns legal ausrauben, das war ganz klar. Aber da hat dann seinen Namen gesagt und seinen Pass vorgezeigt. Da wurden wir dann eskortiert in die Freiheit wieder. Also das ist alles sehr, sehr zwiespältig. Und das war in Rio de Janeiro, wo man dann sehr schön unterkommen konnte in der alten Stadt. Das war eigentlich eine verbotene Stadt damals. Da war sehr viel Verbrechen. Und wenn man sich da nicht auskannte, dann hat man schon eine ganze Menge riskiert. Aber mit meinem Freund, der, wie gesagt, Generalsohn war, waren wir einigermaßen in Sicherheit. Ja, dann waren wir in irgendwelchen Kneipen, in denen wurde uns natürlich frei alles Mögliche an Rauschgift angeboten und so weiter. Alles frei, käuflich, auch nicht so teuer. So nach dem Motto, wollen Sie sich mal probieren, bevor Sie zur Toilette gehen oder sowas. Also das sind schon sehr, sehr merkwürdige, schroffe Gegensätze, die da sind. Auch Leute, die ganz friedlich, ganz liebevoll mit einem umgehen und dann auf der anderen Seite wieder Leute, die einem die einen massakrieren würden, wenn man im falschen Moment ankommt.
Ein Land der Widersprüche also. Gunter Gebauer hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über Brasilien und über die Wahl, die Stichwahl morgen. Es geht um das Präsidentschaftsamt im Land. Und damit, Herr Gebauer, ist tatsächlich auch eine Stunde schon wieder rum. Mhm. Vielen Dank, dass Sie diesen Samstagmittag mit uns verbracht haben hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.